Deutschlandfunk Interview.
Die Pressekonferenz sicherlich auch mitverfolgt, hat Professor Gero Neugebauer, früher an der FU Berlin, emeritiert, aber als Politologe ein sehr wacher Beobachter, vor allem der deutschen Parteienlandschaft. Mit ihm will ich heute vor allem über das bisherige Handeln des Kanzlers und den Zustand der Koalition sprechen. Guten Tag, Herr Neugebauer.
Guten Tag, Herr Gehr.
Herr Neugebauer, reden wir zunächst über Olaf Scholz. Der Kanzler hat die Richtlinienkompetenz. Scholz selbst hat schon vor Jahren, da war ja Hamburger Bürgermeister, die Latte hochgehängt. Wer bei ihm Führung bestelle, der bekomme sie auch. Dieses geflügelte Wort wird ihm oft vorgehalten. Erfüllt er inzwischen auch das als Kanzler?
Ja, aber auf eine Art und Weise, die, wie gesagt, nicht nach manchen Eindrücken den Artikel 67, der Kanzler hat die Richtlinienkompetenz, so erfüllt, dass er Anweisungen an die Minister erteilt, denn die wiederum erfüllen ihre Ämter in eigener politischer Verantwortung. Das heißt, er repräsentiert sie, das ist unangefochten. Er ist der sozusagen am häufigsten angesprochen wird, wenn es um den Zustand der Koalition geht. Aber er ist auch jemand, der gerne vor Kabinettssitzungen einfach unter den Ministern und Staatssekretären Stimmung und Meinung erforscht und Meinung einholt und danach so Art merkelianisch handelt. Bevor ich nicht alles weiß, entscheide ich auch nicht. Und er gibt auch nämlich zu, ob er nun alles weiß und manches nicht weiß. Insofern eben auch die Probleme mit seiner Kommunikation.
Blicken wir auf den Zustand der Ampelkoalition, Herr Neugebauer. Der Ampel ergeht es ja wie vielen anderen Koalitionen zuvor auch. Eigentlich hat man sich sehr viel vorgenommen, Stichwort Koalitionsvertrag, aber dann kommt alles ganz anders. Bei der Ampel ist jetzt sogar sehr viel anders gekommen durch den Krieg in der Ukraine. Wenn wir jetzt diesen Krieg nehmen, anfangs gab es erkennbare Schwierigkeiten, darauf zu reagieren. Welche Rolle spielt diese Krisenlage für den Zusammenhalt, für den, normalerweise sagt man ja, Druck von außen schweißt auch eine Koalition zusammen?
In dieser Auseinandersetzung hat es sich ja gezeigt, dass die Koalition zusammengehalten hat, wenngleich es auch aus den eigenen Reihen, das heißt aus den Reihen der Partei, zum Beispiel aus der FDP, aber auch aus der SPD und bei der SPD nicht so viel, aber immerhin immer der Vorwurf gegeben hat, Leute, ihr liefert zu wenig, nur sind diese Angriffe kaum aufgegriffen worden. Bei den Grünen hat die offensive Haltung von Frau Baerbock und Herrn Habeck dazu geführt, dass da eher eine Diskussion in der Partei losgegangen ist, ob das nicht zu viel ist, was da gemacht wird. Aber die Regierung hat zusammengehalten und insofern haben diese Stimmen aus der Partei, die beispielsweise Lieferungspolitik kritisiert haben, keine ausreichende Unterstützung gefunden. Und es hat auch der Opposition nicht genützt, dass sie immer wieder darauf eingeschlagen hat, weil man dann auch gemerkt hat, naja, ein Teil der Haltung, die die Opposition in dieser Frage hat und die unterstützt ja vor allen Dingen die CDU, CSU sehr viel mehr an Waffenlieferungen, dass diese Haltung eher etwas zu tun hat mit dem Problem, wie die und Opposition ihr Profil wiederfindet und möglicherweise sich als Regierungspartei darstellen kann, als tatsächlich Interesse an einer inhaltlichen Auseinandersetzung.
Aber bleiben wir noch mal kurz bei der Rolle von Olaf Scholz und dem Zustand der Koalition. Es gab ja das Wort, Stichwort Ukraine-Krieg, da liege das Problem im Kanzleramt. Ist das mittlerweile nicht mehr so?
Das Problem liegt nicht im Kanzleramt. Nach meiner Wahrnehmung ist das Problem eher die Frage, inwieweit Deutschland sich eine Politik gegenüber der Ukraine erlauben kann, die abweicht von dem, was andere europäische Staaten tun. Und da haben wir einerseits die osteuropäischen oder mittelosteuropäischen Staaten, insbesondere Litauen, Lettland, also die baltischen Staaten, die sagen, wir sind einer besonderen Bedrohung ausgesetzt. Besonders deutlich wird das ja immer in den Aussagen aus Polen. Und auf der anderen Seite haben wir Frankreich, die sagen, nee, wir liefern bestimmte Sachen. Und im Hintergrund die USA, und wo dann Scholz sagt, ich will ja nicht mit meinen Lieferungen über das Niveau hinausgehen, was beispielsweise die USA exerziert. Aber dann auch eben auch ganz klug, wenn die soweit sind, dann liefern wir auch, aber weniger oder bestimmte Sachen, die erst später geliefert werden können. Also das Problem des Ukraine-Kriegs liegt nicht im Kanzleramt, weil Deutschland, um etwas grob formuliert, keinen Krieg oder besser gesagt keine individuell geführte Auseinandersetzung mit Russland hat, wenngleich die Position Deutschlands vor allem in der Ukraine kaum Zustimmung findet.
Dann blicken wir mal auf andere Streitpunkte in der Koalition. Corona, längere Laufzeiten für Atomkraftwerke, Übergewinnsteuer, Schuldenbremse, das sind nur einige Stichworte. Lars Klingbeil, der SPD-Chef, hat heute die Ampel aufgefordert, nicht immer so zu streiten. Das ist ja im logischen Umkehrschluss ein Hinweis, dass die Stimmung in der Ampel doch nicht die beste ist.
Richtig, würde ich gar nicht widersprechen. Und Klingbeil ist in der Hinsicht auch jemand, der auf der einen Seite sagt, ja, die Lindner-Vorschläge, die sind richtig, das ist die richtige Ansprache. Auf der anderen Seite sagt er, ich möchte gerne von ihm die Übergewinnsteuer positiv beurteilt haben. Also die Frage ist eigentlich, wer hat welche Interessen an der Fortsetzung oder gibt es jemand, der sogar ein Interesse am Ende der Koalition hat? Der Scholz hat ja auf der Bundespressekonferenz heute auch wieder gesagt, er denkt ja nicht nur an diese, sondern an zwei Perioden. Die Grünen gucken in den Umfragen, gehen sie nach vorne, zumindest die Personen, die wollen regieren. Die FDP will, glaube ich, nach ihren Maßstäben, ihren Einfluss stärken, möglicherweise auch, um den Weg zur Union in eine spätere Regierung besser zu bahnen, aber auf jeden Fall, um ihre miese Position in den Umfragen auszubauen und deutlich zu machen, nö, wir sind anders als in der Koalition 2009 bis 2013, wo ja die FDP als Pudel an der Leine von Frau Merkel wahrgenommen worden ist, in der Lage hier etwas zu bestimmen. Und da kommt natürlich Lindner die Position von Scholz entgegen, der durchaus eine gewisse Grundsympathie für die Pläne von Lindner hat. Und es geht nicht mit Sicherheit darauf zurück, glaube ich, dass Lindner eine Art Liebeserklärung an Scholz zu Beginn der Koalition gemacht hat, sondern die haben eine gemeinsame Grundüberzeugung in finanz- und wirtschaftspolitischen Fragen. Umverteilung von Reichtum, das lädt Lindner ab, aber Scholz eben auch. Und Scholz hat auch mit als Finanzminister mit dem Problem der kalten Progression zu tun gehabt. Also er kennt die Sache schon. Und dann müssen wir, glaube ich, nochmal sehen, es gibt ja auch ein paar Rahmenbedingungen, die das Handeln in der Koalition bestimmen. Das sind die Wahlen in Niedersachsen. Von den Wahlen in Niedersachsen wird abhängig gemacht, ob die gegenwärtig schlechte Stimmung der SPD sich auch niederschlägt in dem Ergebnis in Niedersachsen, dass möglicherweise da die Koalition umgekehrt wird. Und dann immer auch eben der Parteienwettbewerb als solcher. Und da die Rolle der Union, die sehr verschiedene Themen, unter anderem auch die Cum-Ex-Affäre, hochspielt, um Druck auf Scholz zu erhöhen. Und der steht dann natürlich da und schüttelt sich ab und sagt, habe ich gerade schon gesagt, wie Sie ja auch bereits schon erwähnt haben.
Ganz kurz noch, Herr Neugebauer. Die soziale Frage rückt im Herbst natürlich nach vorne. Die Bürger bekommen die Auswirkungen des Krieges, die steigenden Preise dann direkt zu spüren. Wie sehr steigt hier der Druck auf die Koalition?
Sehr. Auch wenn Scholz recht hat mit seiner Annahme, dass es nicht so etwas wie einen sozialen Aufstand geben wird, gibt es in Deutschland keine Erfahrung. Gewerkschaften haben schon lange keinen Generalstreik mehr organisiert. Und insofern kann er auch aus den Erfahrungen der Corona-Proteste nehmen. Es gibt immer nur einen gewissen festen Kern. Aber im Bewusstsein der Menschen ist ja beispielsweise klar, dass die Art und Weise, wie die Entlastung erfolgen soll, und wie der soziale Ausgleich organisiert werden soll, eigentlich nur Menschen zugute kommt, die bereits Lohn und Brot haben oder ein gewisses Einkommen. Und dass die Frage, wie denn die Bedürftigen gesichert werden sollen, nicht ausreichend gelöst ist. Man muss nur in die Umfragen gucken und sagen, die Mehrheit der Befragten sind immer dafür, dass eher für die Schlechtgestellten solcher Ausgleich erfolgen soll, als für die Gut- oder Bessergestellten. Da haben die noch Arbeit vor sich, aber das hat er eben auch zumindest zugegeben, ohne die Kosten nennen zu können.
Professor Gero Neugebauer über den Zustand der Ampelkoalition. Vielen Dank nach Berlin.
Gerne geschehen, Herr.